hören jetzt SWR1-Leute der Radiotalk als Podcast mit Petra Zundel.
Die bösen Typen liegen ihm, egal ob als Gegenspieler von James Bond oder als Schläger von St. Pauli. Der Schauspieler Claude-Oliver Rudolph ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Rudolph.
Schönen Vormittag.
Es passt wunderbar, dass Sie gerade da sind. Sie haben ein Hörspiel bei uns aufgezeichnet. Was haben Sie da gespielt? Wieder so einen Fiesen?
Ich habe zwei hintereinander aufgezeichnet, sogenannte Tandem-Aufzeichnung. Erstmal ein Porträt über Filme machen heute. Und das andere war eine böse Geschichte vom Verlag Stauffacher. Da geht es um einen Millionär, Rennstallbesitzer, der natürlich sein Unwesen mit Anabolika und mit Ephedrin betreibt. Mhm.
Wie ist es für Sie, ein Hörspiel zu machen? Ist das so eine Sache, die man so aus dem Handgelenk schüttelt? So, oder?
Ja.
Müssen Sie nicht vorher groß lesen lernen?
Doch,
oder
das
was?
Muss man natürlich machen. Man bereitet sich doch vor zu Hause, ist doch klar. Mhm. Aber der große Otto Sander, der leider nicht mehr unter uns war, sagte immer, also man muss für eine Seite 3 Minuten einplanen. Und wenn man das mal ordentlich gemacht hat, dann bleibt es im Kopf. Und dann noch einmal im Flugzeug durchlesen und dann geht das.
Was ist denn anders im Gegensatz zum Hörbuchlesen, wenn man ein Hörspiel macht?
Hörbuch braucht eine ganz andere Ausdauer. Das ist so wie Langstrecke und Kurzstrecke. Das ist das Wesentliche. Man braucht einen anderen dramaturgischen Effekt, um die Spannung auch zu halten. Ne? Ein Hörspiel, selbst wenn es ein großes ist, ist nach 2 Tagen beendet. Aber ein Hörbuch kann schon mal eine Woche oder länger dauern. Und da braucht man natürlich erstmal eine Stimme. Die darf nicht aufgeben. Die muss ruhen, die muss schön fest sein. Und trotzdem sonor, man muss damit spielen können, wie mit dem Kontrabass. Und auf der anderen Seite brauchst du natürlich eine ganz andere Vorbereitung. Das ist wie ein Film groß, da muss man sich überlegen, wo ich jetzt eine Höhe einbaue, wo ich jetzt dramatischer werde in der Stimme, wo ich jetzt liebevoller werde und so weiter. Das ist im Film sehr ähnlich.
Sie waren jetzt hier bei uns im Funkhaus, sind so durchs Casino gelaufen. Wie ist denn das? Gucken die Leute? Werden sie erkannt?
Ja, ja.
Und auch angesprochen?
Ja, das ist doch schön. Ja. Also, dafür macht man das ja.
Es gibt ja so Leute, die sagen, um Gottes Willen, ich will nicht angesprochen werden.
Das sind Lügner und Angeber. Also ich kann da nur eine Anekdote erzählen vom Dichter aus Österreich, dessen Tochter hat gesagt, dem Vater geht's auf die Nerven, wenn er in Wien immer angesprochen ist. Er ist nach Paris gegangen, hat ihn keiner mehr angesprochen, war auch genervt, ist er zurück nach Wien gezogen.
Sie sind sehr vielseitig, nicht nur Schauspieler. Oder
wollen Sie nicht wissen, wer das war?
Ja doch, erzählen Sie. Ich habe nicht
Peter
gewartet.
Hanke.
Ach, Sie sind sehr vielseitig, nicht nur Schauspieler, Produzent, machen auch mal ein Hörspiel, ein Hörbuch. Sie fangen jetzt an zu schreiben. Wie sind Sie denn auf den Dreh gekommen?
Das ist nicht ganz sauber recherchiert. Das ist ja nicht mein erstes Buch. Ich habe, 30 Bücher geschrieben. Und die sind ja auch verfilmt worden. Geschrieben habe ich viel mehr.
Ja, aber jetzt nicht so ein Buch, was bei der Buchmesse vorliegt.
Also Hardcover.
Sowas meine ich.
Hardcover ist das auch mein drittes schon.
Ja.
Und davor habe ich auch schon für Gräf und Unzer eins geschrieben. Das ist jetzt nicht eine.
Aber das war kein Roman, das war ein anderes Buch, ein Ratgeber.
Das eine war ein Psychoratgeber und das andere ein Physioratgeber, wobei ich natürlich immer würze mit Anekdoten und auch dramatische Sachen erzähle. Das ist also nicht so ein langweiliges Aerobic-Buch.
Okay, darf ich sagen, das ist Ihr erster großer Roman? Bin ich dann richtig?
Mein ersten Roman habe ich mit 15 geschrieben und mit Freunden dann im Selbstverlag rausgegeben. Also ist mein zweiter Roman. Da können wir uns einigen.
Okay, also das Buch heißt Nakama oder Der 91. Tag. Worum geht's denn da, Herr Rudolph?
Ich muss wieder als Besserwisser eingreifen. Der ist natürlich schon längst fertig. Ja, der wird ja gerade illustriert schon. Er wird jetzt korrigiert, dann zur Drucklegung gebracht und dann kriege ich ein Exemplar und dann wird nochmal diskutiert mit dem Verleger. Und dann wird er eben gepresst.
Und wie ist das so, wie ein Baby, das auf die Welt kommt?
Ja, das ist ein ganz tolles Gefühl. Man kann es anfassen, kann es ins Bücherregal stellen und das ist schon was anderes. Und die Drehbücher, die ich schreibe, sind ja so groß. Ne? Die haben ja mindestens DIN A4. Und das ist ein Roman halt, schön, wenn er richtig eingebunden ist, der hat meistens DIN A5, ein bisschen größer vielleicht. Klasse, hat man mit dem Zeichner trifft man sich und entwickelt Bilder und das ist einfach herrlich, wie das wächst. Ein ganz schönes Gefühl.
Es ist eine Holocaust-Geschichte. Wie sind Sie denn darauf gekommen?
Ja, das ist mein Thema. Also ich bin in Frankfurt ja geboren und meine Eltern waren Pelzhändler und hat man zwangsläufig natürlich nur mit jüdischen Geschäftspartnern zu tun. Ich betone nur, weil das ganze Geschäft in England und in Frankfurt, wo die größten Messen der Welt damals waren, waren jüdische Mitarbeiter. Und von klein auf waren die bei uns zu Hause. Und da bleibt es natürlich nicht aus. Ein anderer Teil der Familie kommt aus Frankreich. Und der Bruder meiner Großmutter war Kampfpilot von Charles de Gaulle. Da wird natürlich die deutsche Geschichte thematisiert. Und so bin ich von beiden Seiten, einmal von der jüdischen Gruppe als auch von der französischen, natürlich damit konfrontiert worden und habe selbstverständlich da viel drüber gelesen, gehört und Zeitzeugen befragt. Mein Onkel Claude, deswegen heiße ich ja Claude, man wird immer nach dem Erstgeborenen genannt, der ist im Krieg gefallen gegen die Nazis. Also die Geschichte war bei uns immer präsent. Und mein Onkel zum Beispiel hat sich geweigert, mit meinem Vater, der ist ja deutsch, am Tisch zu sitzen in Saint-Quentin, wenn der uns besucht hat. Der Onkel hat dann ganz alleine an einem Katzentisch gegessen, weil er nicht mit dem Deutschen zusammen essen wollte. Insofern ist das mein Thema, seitdem ich auf der Welt bin.
Aber es ist ja gut, dass in Ihrer Familie das irgendwie auch thematisiert wird. Das wird ja oft totgeschwiegen.
Ja, aber die waren ja alle stolz, in der Resistance zu sein. Und da wird natürlich ganz viel drüber geredet. Gut, es gibt auch Witze. Man sagt zum Beispiel, nach dem Krieg war in Deutschland keiner einer Partei. Und in Frankreich war jeder in der Resistance.
Genau, ja, klar. Das Buch ist, ich habe kleine Auszüge bekommen und da schon ein bisschen reinlesen dürfen, das ist ziemlich hart.
Ja.
Also das ist,
ich würde es gar nicht relativieren, okay. Ist absolut hart.
Sehen Sie, ich bin jetzt schon vorsichtig, weil Sie mir immer einen überbraten. Deswegen. Es ist nichts, was man abends vorm Schlafengehen lesen kann, oder?
Es ist und bleibt Literatur, ob sie jetzt hart, brutal, böse ist oder ob sie schön und lieblich ist. Ich habe allerdings, da gebe ich natürlich recht, eine neue Form gefunden. Es gibt so eine brutale Literatur bisher nicht und ich habe das deswegen auch Tarantino-Literatur genannt.
Weil ja, da sind so Sachen drin wie, wie viel Abfall haben wir? Ja, 100 Mann. Ne? Also das ist schon, boah.
Und dann sagt er,
also mir wurde schlecht.
Als naja, aber dann sagt, er, furchtbar. Dann sagt der Scharführer, was, so wenig?
Ich wollte gar nicht weiter zitieren, weil das ist, es ist wirklich harter Tobak. Nicht?
Ja, es ist ganz brutaler Tobak und das sind alles Dokumente der französischen Geheimdienste, die teilweise in Deutschland unter Verschluss gehalten werden. Und ich habe mich eben an diesen Dokumenten natürlich bedient. Und
wie sind Sie da angekommen?
Ja, bei meinen französischen Verwandten. Ja. Da gibt's dann, zur Armee gibt es dann gewisse Connexion, ne? Und die Connexion.
Und da Sie auch französisch perfekt sind, können Sie das natürlich alles auch gut lesen und auswerten dann, ne? Und vergleichen. Ja. Also, es war eins, Leute, mit dem Schauspieler Claude Oliver Rudolph, ist, wie schon gehört, in Frankreich aufgewachsen und in Bochum zur Schule gegangen und hat einen sehr interessanten Nebensitzer, Herbert Grönemeyer. Und darüber unterhalten wir uns dann nach 11.
SWR 1 Leute, der Radiotalk.
Claude Oliver Rudolph, der Schauspieler, der gerne gebucht wird für die fiesen Rollen, ist halb Franzose. Mutter war Französin, der Vater Deutsche, ist zum Teil in Frankreich aufgewachsen, perfekt zweisprachig. Der Vater Pelzgroßhändler, viel unterwegs. Was ein netter Papa?
Ach, was ich so mitgekriegt habe, ja.
Also nicht viel mitgekriegt vom Papa, oder?
Nee, der war nie da. So muss man sich ja so vorstellen. Die großen Auktionen waren damals in Russland. Russland war damals noch eiserner Vorhang, da kam überhaupt niemand sonst rein. Dann Oslo, Helsinki, viel in Kanada gewesen. Mein Vater hat ja noch mit der Hudson Bay Company gedealt, also mit Indianern richtig gedealt, ne, die Rohfälle da eingekauft. Und der war ja immer auf Reisen. Ich habe es eigentlich nur gemerkt, wenn ich nachts aufgewacht bin, habe ich einen Eisschrank aufgemacht und waren entweder Köstlichkeiten aus Dänemark, also es gab bei uns zum Beispiel keinen Lachs in den 60er Jahren. Oder wenn er in England war, von der Auktion, brachte er mir so ein kleines Corky-Toy-Auto mit. Also James Bond damals schon oder Bruce Lee damals, habe ich kennengelernt über ein Corky-Toy-Auto.
Jetzt sind Sie im Ruhrgebiet zur Schule gegangen, Vorname Claude Oliver, das war glaube ich nicht so doll, oder?
Nö.
Was haben die denn zu Ihnen gesagt?
Nee, ich möchte das nicht wiederholen. Ich habe also wirklich alle Verballhornungen und Kakophonien meines Namens habe ich durch. Ich habe da sehr drunter gelitten. Ich will es jetzt nicht weinerlicher erzählen, als es war, aber ich habe mich so geschämt, dass wenn mich größere Jungs gefragt haben, die gar nichts Böses wollten, einfach nur aus einer anderen Klasse und sagten, wie heißt du denn eigentlich? Da habe ich dann immer gesagt, anders.
Anders, ja. Ja, blöd.
Das war ganz Horror. Auch im Reitkurs. Es war überall was schlimm, weil ich da nur mit verarscht wurde und das war nicht schön.
Und das war auch vielleicht ein Anlass, dass Sie in die Richtung Kampfsport gegangen sind. Ne?
Das war definitiv so.
Ja?
Definitiv war das so. Ich war auch klein und schwächlich früher. Nee, das war ich wirklich.
Das sieht man aber nicht
mehr. Und ich hatte alle Kinderkrankheiten, die man haben kann. Schlimme Sachen, also damals noch tödlich. Diphtherie hatte ich und bin dann immer weggeschickt worden nach Spiekeroog, nach Norderney. Und zwar lange, immer 3-4 Monate. Und da entwickelt man natürlich eine große Einsamkeit, aber auch eine große Stärke. Und irgendwann habe ich mir gesagt, das geht so nicht weiter. Und mein Vater sagte auch, wenn ich nur einmal weinend vom Kinderspielplatz wiederkomme, dann dürfte ich gar nicht mehr raus. Und dann habe ich eben angefangen zu trainieren und dann kamen die anderen immer weinend nach Hause.
Ihr Mitschüler, Herbert Grönemeyer, stimmt das wirklich?
Ja, wir sind gute Buddies, nach wie vor.
Nebeneinander in der Klasse?
Ja. Und allen Blödsinn gemacht, den man so macht. Ne?
Zum Beispiel, jetzt wird's interessant, ha?
Ja, also wir haben gewisse Stärken und Schwächen gehabt. Meine Schwächen waren vor allen Dingen Fußball und seine Schwächen waren vor allen Dingen Deutsch und Griechisch.
Mhm. Und haben Sie ihm ausgeholfen, oder wie?
Ja, kann man so sagen. Mhm.
Gutes Abi gemacht, 1,6. Mhm. Klasse. Also 1,6.
Ich hätte es noch besser gemacht, aber wir hatten so einen komischen, esoterischen Deutschlehrer, der sagte einfach, er gibt keine Einsen, weil er sagt, niemand kann perfekt Deutsch sprechen und er weigert sich, eine Eins zu geben. Egal, ist ja wurscht, war ja gut genug.
Klar, ne? Wie kam es denn, dass Sie ins Schauspielerfach gegangen sind? War das schon immer Ihr Traum so?
Nee, überhaupt nicht. Ich wollte immer Regisseur werden, habe ich ja auch gemacht, mit 15 meinen ersten Film gedreht und dann hatte ich aber so viel Schulden, also es ist heute noch viel Geld, 5000 Mark. Und dann habe ich Werner Schröter zufällig in Bochum gesehen, müssen den Zuhörern erklären, eben ein ganz großer Opernregisseur des 20. Jahrhunderts. Und ich habe einen tollen Film von dem gesehen, im Fernsehen, Regno di Napoli. Und da habe ich ihn einfach angequatscht, mitten auf der Königsallee vom Schauspielhaus und sage, Werner, ich habe so einen tollen Film gesehen, ich möchte gerne Regieassistent werden. Er sagte, ja, dann lass uns mal treffen, kommst du Montag mal zu mir und dann treffen wir uns. Und bin ich ins Haus gefahren, unten wohnte Peter Zadek, also der Größte, damals war Intendant in Bochum und in der Mitte Hannelore Hoger und oben der Werner Schröter und Magdalene Montezuma. Und dann kommen wir ins Gespräch und dann sagt er, ja, was machst du denn so? Ich sage, ja, ich habe so Filme gedreht und viel Geld gekostet. Und dann sagt er, ja, die Schulden kriegen wir schon weg. Und einen Tag später war ich Schauspieler.
Sie haben einen bekannten Film mitgemacht oder beziehungsweise sind auch mit dabei gewesen. Ich wollte jetzt auf das Boot kommen. Ich wollte mal ganz dezent mit dem Boot anfangen. Herbert Grönemeyer, Jürgen Prochnow, die waren dabei. War das auch so eine Buddy-Geschichte, dass Sie mit dem Herbert Grönemeyer zusammen im Boot waren?
Nee.
Das war Zufall?
Ja. Oder eben nicht Schicksal, weiß man nicht. Nee, also Herbert und ich waren ja zusammen am Schauspielhaus. Und er war der jüngste musikalische Leiter in Deutschland und ich war der jüngste Hauptdarsteller. Wir waren beide 17. Und dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich ja dann zum Antitheater, zum Fassbinder ging. Und der Herbert hat, glaube ich, am Anfang sogar noch Jura studiert, soweit ich weiß. Und beim Boot, damals hieß es nicht Casting, sondern beim Vorspielen, bei der Besetzung, da sind wir wieder aufeinander getroffen. Mhm. Das war auch lustig dann auf einmal. Und es waren viele aus dem Ruhrgebiet. Also Klaus Wennemann noch, Gott hab ihn selig, der meinen Vorgesetzten gespielt hat als L.I. Dann Ralf Richter natürlich, Semmelrogge. Also wir hatten viele Kumpels aus dem Ruhrgebiet auf einmal. Ochsenknecht war ja auch in Bochum auf der Schauspielschule. Also insofern traf sich halb Bochum da wieder in diesem engen Boot.
Und dann ging es auch rund zwischendurch, oder?
Ja.
Viel gefeiert auch?
Bis heute noch.
Echt?
Ja.
Haben Sie noch so Kontakte?
Natürlich. Mit Semmel mache ich ja ganz viel. Also ich glaube, wir haben die letzten 5 Filme zusammen gedreht. Mhm. Und er hat auch ganz toll bei mir Hörbücher gemacht. Ist ein großartiger Schauspieler.
Ist das so, weil man sich so früh in Jugendjahren, Tagen kennengelernt hat, dass das so hält fürs Leben? Dass das irgendwie so eine Verbindung ist, ein Seil, das man nicht so leicht kappen kann?
Bei mir ja. Ich bin da so recht wertkonservativ, was Freunde anbelangt. Also unter 10 Jahren geht bei mir gar nicht, wenn sich dann jemand Freund nennt. Ich hab nicht viel Freunde, aber davon wirklich 2, 3 aus der ganz alten Babyzeit. Also mein ältester Freund ist Uwe Fellensieg, der ist vielen Zuschauern bekannt als SK Kölsch und zuletzt Hafenkante gespielt. Das ist ein Nachbarskind von mir, den kenne ich, seitdem ich 4 bin.
Es sind ja oft die Bösen, die fiesen Typen, die sie spielen. Ist das etwas, was Ihnen so reinläuft, weil es Ihnen so liegt, weil Sie vom Typ so sind?
Sie sehen keinen Widerspruch? Stille? Ja, stimmt.
Bin mal
also,
dezent, es ist natürlich, halte mich mal zurück.
Es ist natürlich weder eine psychologische Variante, noch ist es ein Muss, noch ist es eine Schublade. Nee, es ist einfach eine ganz wirklich kommerzielle Erwägung gewesen. Der große Peter Zadek hat mir damals gesagt, Claude, du bist ein ganz heavy, so ein tough guy, also wie James Cagney und Lee Marvin und Charles Bronson. In Amerika haben wir viele davon, aber in Deutschland nicht. Versuch's einmal. Mhm. Und ich hab's versucht und es hat sich bewährt bis Hollywood.
Das heißt, Sie haben gezielt Rollen gesucht, die zu Ihrem Typ passen, zu diesem fiesen, halbseidenen sozusagen.
Gesucht nicht. einfach angenommen.
Ja, klar, man kann ja dann sortieren.
Ich habe ausgewählt, ich habe selektiert. Ja, ich habe auch viele Fehler gemacht in meiner Karriere, gebe ich offen zu. Mhm. Wäre auch schwachsinnig, wenn nicht. Ich habe große Sachen abgesagt, weil die nicht in meinen Raster passen.
Was denn?
Ja, zum Beispiel Martin Walser, Ritt über den Bodensee, habe ich abgesagt. Mhm. Ich habe große Hollywood-Filme abgesagt, weil ich einen Bullen spielen sollte und so weiter und so weiter. Das geht nicht und mein Genre ist mein Genre und ne, so war das halt.
Kann es sein, dass Leute dann auch Angst vor Ihnen haben?
Ja, jetzt nicht mehr.
Früher
kann ich mir vorstellen, ja. Jetzt weiß ja jeder, dass ich Künstler bin und dass es eine Kunstfigur ist, so wie Katakalo bei Mickey Mouse. Ne?
Das nicht, ist nicht mehr so, dass Kolleginnen kommen und irgendwie schon ein bisschen kieksende Stimmen haben.
Kolleginnen sowieso nicht, wenn dann nur Kollegen.
Ach, die hatten, so.
Früher gab es auch, dass schwache Regisseure mich natürlich da nicht besetzt haben. Ne? Also das lässt sich auch ablesen, wenn man diese Karriereleiter mal anguckt, mit großen, starken Leuten, oder sagen wir ruhig mit den Besten, Petersen, Fassbinder, Spengler, Heiner Müller, Schröter, Michael Apted, gab es nie Theater. Mhm. Aber mit so Gurkentypen, da gab es öfter schon mal.
Kurt Jürgens, Gottfried John, Gerd Fröbe, das waren großartige Bösewichte in James-Bond-Filmen. Und der nächste in der Reihe ist quasi Claude Oliver Rudolph, der als Gegenspieler von Pierce Brosnan Die Welt ist nicht genug 1999 mitmachte. Wie kam es denn dazu?
Montags um 11 ging's Telefon.
Echt? Und da war dann guten Tag?
Nur meine Agentin dran. Und dann sage ich, aber Montag um 11 ist nicht meine Zeit, bitte. Und er sagt, ja, aber ist was ganz Großes. Ich sage, interessiert mich nicht mehr zu früh, bitte lass mich noch ein bisschen ruhen. Dann rief sie um 1 wieder an und sagte, ja, ganz wichtig, was wichtig. Ich sage, was ist denn? Ja, Hollywood. Ich sage, Hollywood, was soll denn? Ja, aber ist ja nicht irgendein Hollywood. Ich sage, was denn? Ja, James Bond. Und jetzt war ich nicht so ein James Bond-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mal als Kind eingesehen mit Sean Connery. Ich glaube, Dr. No hieß der. Und das fand ich total albern. Da sieht man so eine Ente schwimmen, dann kommt die Ente raus, ist drunter James Bond, hat einen weißen Smoking an, macht den Entenkopf weg und geht so in ein Restaurant. Fand ich total blöde.
Ja.
So, naja, okay. Und dann habe ich mir gedacht, naja, muss ja jetzt nicht so arrogant sein, dann kannst du mal hören, was die von dir wollen und so weiter. Und dann war das wieder, sie sagten vorhin Zufall, aber ich glaube nicht an Zufälle, wieder so ein Schicksalsschlag. Das war Michael Apted. Und zwar ist es ein Regisseur von einem meiner Lieblingsfilme, und zwar Gorky Park. Das ist der letzte Film von Lee Marvin vor seinem Tod. Und da habe ich mir gedacht, das muss was bedeuten, wenn der mich jetzt anfragt. So war das.
Und was haben Sie da gespielt? Sie haben da so ein Sowjet...
Oberst Akakiewicz, das war der Chef von den kasachstanischen Atomtruppen und wir sollten da die Atomsprengköpfe unter Aufsicht der EU abschrauben.
Mhm, genau, und Sie haben sich dann einen Fight geliefert mit Pierce Brosnan.
Mhm.
Wie ist denn der eigentlich? Frage ich mal so als Frau.
Ganz feiner Kerl. Erstens heterosexuell, zweitens nicht gefärbte Haare, drittens wirklich tiefe Stimme und viertens ein Ire und trinkt sich gerne ein.
Aha. Und
ganz
netter Typ.
Feiner, netter Typ.
Und dann hat er noch mitgespielt Sophie Marceau, die Traumfrau, La Boum.
Ja, meine ich nicht.
Nicht?
Nee.
Echt nicht? Sie sieht doch gut aus, die Frau.
Ja, aber es muss ja nicht jedes Traumfrau sein.
Nein.
Ich hab, was französische Schauspielerinnen anbelangt, ein ganz völlig anderes Bild. Meine Lieblingsschauspielerin war jahrzehntelang Simone Signoret, die großartige, die als eine der wenigen oder die einzige einen Oscar gewonnen hat für Goldhelm, Casque d'Or. Und die ist dann aber abgelöst worden vor gar nicht langer Zeit, auch durch eine ältere Dame, durch die Kleine von Fellini, Giulietta Masina. Mhm. In die bin ich jetzt total verliebt, weil die so toll spielt und so niedlich. Also mit so hübschen a priori Sexbomben habe ich es nicht so.
Wobei ich gedacht habe, weil sie ja Französin ist, sie gut Französisch sprechen, dass man sich da unterhält. Oder ist die Dame nicht zugänglich? Kann ja auch sein, dass sie
doch, die ist zugänglich. Ja. Aber ich habe mich mehr mit der Denise Richards unterhalten. Die war damals noch mit diesem Martin Sheen.
Ja.
Charlie Sheen war die noch verheiratet. Ja. Und so.
Auch eine hübsche, ne?
Ja, aber dumm wie Brot.
Echt?
Mhm.
Naja, ist ja manchmal so, ne?
Jo.
Ja, wenn man einmal so einen James-Bond-Film gemacht hat, was kommt danach? Folgeauftritte? Hollywood ruft weiter oder wie?
Ja, Hollywood schon, aber Europa erstmal gar nichts. Das ist aber nach jedem großen Film so. Wir haben vorhin das Boot angesprochen, Rote Erde, König von St. Pauli. Nach so Riesendingern ist erstmal ein Riesenloch. Passiert gar nichts.
Warum das denn?
Weil erstens die Produzenten denken, oh, der ist zu teuer geworden mittlerweile. Lass mal den mal nicht anrufen, den lass mal ein bisschen kochen, dann wird er wieder billiger. Und die Regisseure denken, der ist ausgebucht bis 2039.
Mhm. Und sie sitzen dann zu Hause und drehen Däumchen und überlegen, wie sie die Miete zahlen.
Ich drehe nie die Däumchen. Ich sitze auch nicht zu Hause und warte nicht aufs Telefon. Ich habe ja verschiedene Berufe. Und das war gut so, dass ich mein ganzes Leben nie Däumchen gedreht habe.
Als Mann fürs Grobe, so wird der Schauspieler Claude Oliver Rudolph in Filmen gerne besetzt. Er hat sich das gezielt so ausgesucht, diese Schlägertypen zu spielen. Wie kommt das denn so an bei den Fans oder welche Fans haben Sie?
Das war früher einfach zu sagen. Früher waren es eben Frauen und Homosexuelle. Jetzt ist es ein bisschen differenzierter. Jetzt ist es so, die ganz Jungen haben mit mir gar nichts zu tun. Hm. Weil ich ja auch in diesen Formaten nicht auftrete, die kennen. Ne? Also Let's Dance, Dschungel oder Big Brother habe ich ja nichts mit zu tun. Insofern kennen die mich gar nicht. Was interessant ist jetzt, was ich erfahre, wenn ich zum Beispiel durch die Stadt gehe oder wenn ich Lesungen mache, ich habe ein Publikum, was deutlich gealtert ist. Also ich würde heute sagen, dass das größte Publikum, was ich habe, ist Ü50 bis Ü60 so, in dem Rahmen.
Also quasi die schon immer bei Ihnen waren. Kann man das so vielleicht sehen?
Ja, die früher mich so als Jungspund schon wahrgenommen haben und die dann ja, schneller als ich gealtert sind.
Ja, genau. So muss man es wahrscheinlich sehen. Wenn man jetzt so einen Schlägertypen spielt, dann muss man ja auch in diesem Milieu irgendwie unterwegs sein oder da Einblick haben, weil ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt gar nicht, wie mache ich das? Nee. Sind Sie da drin in der Szene? Haben Sie da Freunde? Haben Sie da Bekannte? Machen Sie so Milieustudien?
Nein, also ich bin ja Strasberg. Ne? Strasberg ist ein Schauspiellehrer, der sagt immer, don't act, please just be. Und Strasberger macht keine Studien, bereitet sich auch nicht vor und macht auch keine Schießübung bei der Polizei, sondern wir suchen einen privaten Anknüpfungspunkt in unserer Seele und decken die dann mit der Rolle. Und wenn das klappt, ist es gut und wenn es nicht klappt, geht's nach hinten los. Und bei mir ist so, ich habe ja als ganz junger Bursche mit 9 angefangen mit Kampfsportarten, also einmal alles, ne? Judo, Karate, Kickboxen, Thai-Boxen, Jiu-Jitsu. Und bis heute gebe ich Seminare mit meinem Freund Alfons Binders in Essen. Und wir haben bis Florida Aufträge. Und ich mache in vielen Filmen, also wenn es besonders gewalttätig ist, besonders blutrünstig, mache ich auch die Stunts zum Beispiel.
Jetzt sagen Sie mal, wenn Sie so böse Buben spielen, inwieweit färbt das auch auf die eigene Seele so ein bisschen ab? Wird man so? Oder kann man da komplett trennen?
Ja, überhaupt nicht. Das ist ja ein Beruf. Das ist ja so, wenn ich jetzt damals zum Beispiel Professor Brinkmann, der konnte ja auch keine Operation machen, obwohl er sein ganzes Leben halt.
Aber Sie haben ja schon Arzt so einen Brandsatz geschmissen, ne? Also bei Ihnen hat das ja dann durchaus vielleicht eine andere Auswirkung gehabt, ja? Also wenn man mal im Film Brandsatz schmeißt man vielleicht privat doch mal ein, oder?
Nein, es hat mit einer gar nichts zu tun. Das ist ja schon so lange her, weiß ja gar nicht mehr. Ich muss mich wirklich daran erinnern, jetzt ist 22 Jahre her oder 23 Jahre her.
Das ging da um eine Kneipe, wo sie nicht reinkam in München und
es hat politische Gründe gehabt, durfte man damals nur nicht laut sagen, vor allem nicht in München.
Ach so.
Dann
erklären Sie uns das mal.
Ja, ich will eigentlich auf dem alten Schrott nicht mehr rumreiten. Das ist eine Sache, die ich natürlich heute nicht mehr machen würde. Aber damals war ich noch so wild und so verrückt, dass ich gedacht habe, dass man sowas was ändern kann. Das war eine Kneipe, wo die FAP, das ist eine Nazi-Organisation, die Freiheitliche Arbeiterpartei, sich getroffen hat. Und das, da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. Das war's. Aber natürlich macht man in der Jugend Sachen, die man später nicht mehr macht. Ne? Das ist ja auch der Vorteil des Reiferwerdens, des Älterwerdens. Ne? Und der Fassbinder hat das mal schön formuliert, hat mal unter seinem Plakat geschrieben, ich werfe keine Bomben, ich mache Filme. So und so ist das bei mir seit 23 Jahren ja auch.
Es war eins, Leute, mit dem Schauspieler Claude-Oliver Rudolph, der nie die Lust am Theaterspielen verloren hat. Darüber unterhalten wir uns dann nach 12:30.
Für uns in Baden-Württemberg. SWR 1, Leute, mit Petra Zundel.
Geld geht, Geld kommt. Als Schauspieler und Filmproduzent hat man keinen 8-Stunden-Tag und seltenst ein festes Einkommen. Herr Rudolph, wie kommen Sie dann so damit klar, so im Laufe Ihres Lebens, dass das so ein unregelmäßiges Leben ist, kein 9-to-5-Job?
Nee, aber man hat feste Verluste, nicht festes Einkommen.
Ja, eben, das ist auch nicht gut, ne?
Ja, also meine Kinder machen immer ein komisches Gesicht. Jetzt gibt's ja eine zu Lebzeiten schon eine Director's Collection von mir, von meinen Filmen, die ich selber gemacht habe. Und da habe ich meinen Kindern neulich jeweils so eine Box hingestellt und gesagt, hier, habt ihr jeder 5 Millionen, und beide so geguckt, so einen langen Bart gekriegt. Das ist das Geld, da sind 10 Millionen reingeflossen, die könnt ihr euch teilen. Film ist die teuerste Kunst, die wir haben. Ist leider so.
Wie haben Sie denn das hingekriegt? Sie haben, ich habe den Überblick verloren. Sie haben drei Kinder, haben Sie? Drei Kinder. Eine Familie, die Sie irgendwie unterstützen müssen. Wie kriegt man das dann hin? Also man muss ja ständig. Für Brot, für Schule, ständig. Für alles sorgen ständig. Und hat gleichzeitig diesen Druck, Filme zu produzieren, ständig. Die einen Heidengeld kosten.
Ständig,
ne?
Ständig.
Wie machen Sie das?
Ja, indem man ganz viel arbeitet. Ne? Also damals, ich bin ja jetzt geschieden, ich war mit Sabine von Madel, einer großen Kollegin, verheiratet. Wir haben permanent gedreht und wenn die Kinder, als die Kinder klein waren, immer natürlich nacheinander, ne? Nie parallel, dann waren die Kinder ja alleine. Mhm. Also wir haben immer gedreht, letzte Drehtag sie, ich meinen ersten angefangen, zack, 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 zack. Theater auch richtig, was Sie angesprochen haben. Theater sehr gerne, gehört auch zu unserem Beruf. Mhm. Ich finde, ein Schauspieler, der nicht auf der Bühne gestanden hat, der keine Bühnenerfahrung hat, ist kein richtiger Schauspieler. Mhm. So, immer wieder gerne, aber die haben natürlich kein Geld, die können ja nichts zahlen. Mhm. Alle Kommunen sind klamm, die Städte klagen, man macht Theater zu. Da kann man nicht auftrumpfen und sagen, jetzt gib mir mal hier Gage X, das können die ja gar nicht, ne? Aber wenn man jetzt was Schönes machen will, dann kneift man eben die Pobacken zusammen und sagt, komm, dann machen wir es.
Wie ist denn so der Draht zu Ihren Kindern? Gut?
Ja, zum einen Kind habe ich gar keinen Draht.
Der Max, der Junge, der aus einer anderen Beziehung stammt.
Gar keinen Kontakt. Ja. Und zu den anderen, super.
Mhm, Ihre Tochter Schauspielerin auch?
Leider ja.
Wieso ich wollte leider? Das
ja nicht. Weil sie ist ja eigentlich eine Künstlerin im anderen Sinne. Sie ist ja Malerin, sie hat ja erstmal Meister am Städel gemacht, Meisterschülerin. Und dann hat sie jetzt noch ein Zweitstudium auch noch zu Ende gemacht an der Goethe-Uni. Ist jetzt nochmal vergleichende Kuratorin. Ich habe immer gehofft, dass sie das sein lässt mit der Schauspielerei, weil für Frauen ist es besonders hart.
Warum?
Ab einem gewissen Alter wird man auf den Müll geschmissen, ganz einfach.
Aber ist es nicht so, dass die Zeiten sich jetzt langsam ein bisschen ändern?
Ändert sich gar nichts. Und in Amerika ist es noch viel schlimmer als bei uns. Und das wird bei uns auch noch schlimmer werden.
Ja, die Frauen lassen sich so komisch umoperieren dann, ne?
Ja, und die werden einfach auf den Misthaufen der Geschichte geschmissen. Und es gibt ja genug Nachwuchs. Mhm. Und es kommt ja immer was nach.
Naja, klar. Und dann hat man auch diese vielen Künstler, die am ihrem Ende ihrer Karriere dastehen und praktisch kein Geld zum Leben haben, ne?
Das ist ein ganz großes Thema, ja. Gerade bei uns. Altersarmut bei Schauspielern war aber immer schon so. Das ist ja nichts Neues, ne? Ich sage seit Mittelalter so. Und dann, also nur ein Beispiel jetzt mal mit meiner Tochter Una, da ist sie mal aus dem Casting geflogen, weil sie da gerade zwischen dem 23. und 24. Geburtstag war und da sagte man ihr, sie ist zu alt.
Oh, war nicht schön, ne? Claude Oliver Rudolph, das ist ein Tausendsasser. Dreht Filme, macht Hörspiele, produziert Musicals, schreibt ein Buch, hat jetzt gerade die Rechte an der Hans-Albers-Biografie gekauft. Was soll daraus werden?
Ein Traumfilm und ein Traummusical. Man muss sich mal vorstellen, Hans Albers, der einzige Deutsche, der gut aus der Nazi-Zeit rauskam, sauber geblieben ist, nicht in der Partei war, sich nicht von seiner jüdischen Frau getrennt hat, nicht den Bundesfilmpreis aus der Hand von Goebbels angenommen hat. Sein Freund, der verboten war, der verbrannt war, Erich Kästner, unter falschem Namen, nämlich Berthold Bürger, weiter beschäftigt hat. Bei dem größten Nazifilm aller Zeiten, der größte, teuerste Farbfilm, Münchhausen, steht im Vorspann Berthold Bürger. Das hat Hans Albers ja produziert. Dieser Mann hat bis heute in Deutschland keinen Film als Hommage bekommen und es gibt kein Theater. Es gibt ein Ohne-Sorg-Theater und dies und jenes. Man spielt Tarzan, man spielt Rocky, man spielt aber nicht Hans Albers. Und dem will ich ein Ende setzen. Dieser Mann hat es verdient und dafür bin ich da, dafür setze ich meine ganze Power, meine Kraft ein. Dieser Mann hat es verdient, dass man ihm eine Hommage setzt und der wird ein Theater kriegen in Hamburg und es wird einen tollen Film geben.
Und haben Sie schon Hans Albers im Kopf? Ich meine, Sie sind nicht gerade der Typ dafür, oder?
Ich will Ihnen mal was sagen, was ganz verrückt ist. Also die Autorin von der Biografie, Professor Krützen, die ist jetzt Direktorin der Filmhochschule München, also kommt vom Fach. Mhm. Die hat gesagt, das wäre super, wenn ich den spielen würde. Daraufhin sage ich auch so, ja, aber ich bin ja nicht blond und mir kein Sänger.
Ja, hätte ich jetzt gedacht.
Dann sagt sie aber auch, ja, aber der Brandauer hat auch noch gar nichts mit Gründgen zu tun. Er hat einen super Mephisto hingelegt und der Film hat einen Oscar gewonnen. Hat sie natürlich auch wieder recht.
Mhm. Also es würde sie schon kribbeln.
Nee.
Machen sie nicht.
Nein, ach, das ist Quatsch. Nein, nein, das muss schon Typecasting sein, wie die Amis sein. Also muss auf einen Typ besetzt sein. Der muss blond sein, der muss singen können, der muss heterosexuell sein und der muss viel trinken können.
Okay, haben Sie einen im Kopf?
Ich habe da einige im Kopf.
Was ist mit Ihrem Freund Herbert? Der singt doch auch.
Ja, ich sag jetzt mal nichts dazu. Herbert ist ja rothaarig. Also für einen Film, da könnte ich mir vorstellen, das ist auch ein Kumpel von mir, Till von Rammstein. Also der hat die Größe, der hat die Aura und vor allen Dingen ist er im Moment aktuell der größte deutsche Popstar. Insofern passt das mit der Größe von Hans Albers der damaligen Zeit. Mhm. Und Till fände ich eine crazy Besetzung einfach. Ben Becker ist sicherlich auch eine gute Wahl, der ist auch blond, kann auch singen. Muss man mal gucken. Lass also, ich auf mich zukommen, schauen wir mal.
Sie sind auch sowas wie der Liebling der Boulevardpresse, was man über Sie so alles liest. Wenn da nur die Hälfte von stimmt, dann ist es schon ein Brett. Wie gehen Sie so damit um, mit Bild und Bunte und was die so alles über Sie schreiben? Das sind ja zum Teil hässliche Geschichten.
Ja, die Bunte, mit der habe ich ja nichts zu tun. Was die schreiben, das kann ich nicht beeinflussen, habe ich auch nichts mit zu tun. Aber mit dem Springer Verlag ist es so, das ist anders. Also der Fassbinder hat gesagt, man kann in Deutschland auch zwei Arten Karriere machen. Mit der Bild oder gegen die Bild, aber nicht ohne die Bild. Und ich habe mich entschieden, mit Springer Karriere zu machen und mit denen zusammenzuarbeiten. Seit vielen Jahren, nämlich schon seit 91.
Wie sieht das aus?
Sieht gut aus. Also die haben mich nie in eine Pfanne gehauen, die haben nie schlecht über mich geschrieben. Man kann viel über Springer sagen, aber das...
Es ist doch so, mit dem Fahrstuhl fahren sie mit rauf, aber auch mit runter, ne?
Die sind ja mit mir hochgefahren, ich nicht mit denen. Ne? Es gibt andere Leute, zum Beispiel Herbert Grönemeyer macht überhaupt nichts mit Springer. Ich mache mit denen. Ne? Aber ich mache zum Beispiel ganz viel mit der Zeit. Ich mache mit dem Spiegel ganz viel. Die haben schon 3 Titelgeschichten gemacht über mich. Also ich benutze die Presse, weil ich sie mag. Ich weiß, die haben ihren Job zu erledigen und sie müssen natürlich auch was rausfinden und natürlich keine langweiligen Geschichten, die jeder zu erzählen hat. Und andererseits brauche ich die natürlich auch durch ihre Verbreitung, durch ihre Multiplikation. Und insofern ist das eigentlich ein ganz fairer Austausch. Dann kann man genauso sagen, ja, warum gehen Sie mal in Talkshows? Naja gut, ich gehe an keine Krawallshow. Ich gehe zum Beispiel, ich sitze ja jetzt bei euch auch hier, ich gehe zum Beispiel zum Plasberg ganz oft, weil das sind vernünftige Shows. Da kann man was erzählen, das ist kein Blödsinn, den man da verzapft. Also man muss schon gucken, wo man ist und was man aufbaut. Ja.
Sind wir froh, dass Sie bei uns waren. Das waren 2 Stunden lang Zeit für SWR1 Leute mit Claude Oliver Rudolph. Danke, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
SWR1 Leute, der Radiotalk. Werktags von 10 bis 12 in SWR1.